Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es um die Digitalisierung in der Lieferkette, insbesondere im Transport. Mein Gast ist Jonas Krumland, der CEO von Lockward, einem jungen Startup, das aus dem Logistikdienstleister Leshako hervorgegangen ist. Ich habe Jonas in seinem Büro in Hamburg getroffen und wir haben über den Status der Digitalisierung in der Seefracht, Luftfracht und bei Landtransporten gesprochen. Insbesondere darüber, wie wichtig Standards und Datenqualität sind, welche großen Hemmnisse es gibt und wer im Unternehmen die Digitalisierung eigentlich vorantreiben sollte. Und nebenbei gibt's auch noch ein paar sehr interessante Anekdoten aus der Gründungs- und Frühphase von Lockward. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf den Partner unserer heutigen Sendung, die Firma Lobster. Wie ihr wisst, sprechen wir regelmäßig mit Gästen über die Technologien der Zukunft. Was wir dabei besonders oft hören, ist, wie wichtig eine gute Datenqualität ist. So auch in dem Gespräch heute. Egal ob Robotic Process Automation oder Künstliche Intelligenz, Machine Learning oder Automatisierung, das alles sind Themen, für die man saubere IT-Schnittstellen zwischen allen Systemen braucht. Und das kann ziemlich komplex und herausfordernd sein. Deshalb auch der Hinweis auf unseren heutigen Partner. Lobster gehört auf dem Gebiet der smarten IT-Schnittstellen zu den absoluten Technologie-Leadern und unterstützt Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der Verknüpfung ihrer Systeme. Dabei schafft Lobster nicht nur Transparenz in der Lieferkette, sondern eine Digitalisierung und Automatisierung weiterer Geschäftsprozesse, praktisch für alle Bereiche moderner Unternehmen. Die Kunden profitieren so unmittelbar durch eine bessere und einfachere Verfolgung von Lieferungen und Aufträgen, durch geringere Kosten und einen geringeren Zeitaufwand, durch niedrigere Fehlerquoten aufgrund der Standardisierung und darüber hinaus bietet Lobster skalierbare Lösungen, die mit den Bedürfnissen der Kunden und des Marktes mitwachsen. Und das alles ohne zu programmieren. BVL Digital veranstaltet übrigens 2 Webinare zu diesem Thema, jeweils im September, bei denen wir reale Beispiele aus Produktion und Logistik zeigen. Mit dem Gutscheincode PODCAST könnt ihr euch jetzt exklusiv kostenfrei für diese Webinare anmelden. Also jetzt auf bvl.digital.de/webinare gehen und kostenfrei bei beiden Events dabei sein. So, und jetzt kommt Jonas Krumland von Lockward. Jonas, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich überhaupt dabei sein darf.
Hervorragend. Wir sind hier in Hamburg, in der Innenstadt, euer Büro. Wir sitzen uns gegenüber mit gehörigem Abstand. Ja. Jonas, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen.
Ja, also gerne, aber ich befürchte, dass mein CV und mein Lebenslauf so im Vergleich zu deinen anderen Gästen relativ langweilig, weil eindimensional ist. Ich kann nämlich nichts anderes als Logistik, so stelle ich mich meistens vor. Aha. Also ich habe jetzt meine bisherigen 10 Jahre im Berufsleben komplett in der Logistik verbracht. Habe irgendwo mal mit einem dualen Studium angefangen, habe wirklich vom Gabelstapler aus, also ist kein Spaß, ich habe tatsächlich noch einen Gabelstaplerführerschein, habe auch viel kaputt gefahren im Warehouse früher.
Gehört dazu,
ja. Also vom Gabelstapler über eine klassische Speditionslaufbahn, Vertrieb, Business Development irgendwo geendet im Bereich Digital.
Geendet ist der falsche Ausdruck, aber.
Ja, genau. Genau, geht noch weiter zum Glück. Ja. Also bei unserem heutigen Investor Leshako war ich in meiner letzten Position dort, global für die digitale Transformation verantwortlich. Und irgendwann dachte ich, das ist auch eine schöne Idee, so ein Corporate Venture zu gründen. Ja. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren.
Ja, sehr cool. Und wenn du da zuständig warst für das Thema digitale Transformation, dann bist du ja in diesem Thema im Feld heute genau richtig unterwegs. Hervorragend. Ja, sag vielleicht noch ein paar kurze Sachen zu Lockward, bevor wir bestimmt im Gespräch hinten wieder nochmal drauf eingehen, aber vielleicht eine kurze Vorstellung vorweg.
Also Lockward ist ein sehr junges Corporate Venture der Leshako-Gruppe. Wir bieten eine Cloud-Plattform an, auf der wir nennen das Supply Chain Management as a Service, veranstalten. Supply Chain Management as a Service bedeutet für uns, dass wir dem Kunden und dem Nutzer die Möglichkeit geben, ganzheitlich seine Supply Chain zu steuern. Das heißt, wenn ein Kunde, und das sind bei uns große BCOs, also Firmen, die große Transportvolumina um die Welt transportieren, die können bei uns von Zollabwicklung über Order Management, über Transport Management, Freight Rate Management, Allocation Management, GPS-Tracking, quasi in Form eines Control Towers, alles das machen, was so zum Supply Chain Management dazugehört.
Das heißt, in anderen Worten, ihr helft Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz digital unterwegs sind, die noch ein bisschen auf der analogen Schiene fahren, in die digitale Welt einzutauchen, beziehungsweise sich da besser aufzustellen.
So kann man das sagen. Unsere Kunden sind natürlich alle ganz fortschrittlich, was das angeht.
Na klar, ja. Sonst wären sie nicht bei euch.
Genau.
Sehr gut.
Ja, so kann man das sagen,
Okay, um ans Thema einzusteigen, digitale Transformation, Logistik und Supply Chain. Wo stehen wir momentan? Du sagst, du bist seit 10, 12 Jahren dabei. Mhm. Du hast es so wirklich die Anfänge der, mhm. der richtigen, wirklichen, ernstzunehmenden Digitalisierung mhm. so miterlebt und miterkannt und gesehen. Was ist deine Einschätzung momentan? Wo sind wir im Bereich Logistics Supply Chain? Wie weit ist die Digitalisierung da schon?
Also wir haben natürlich eine unglaublich große Bandbreite, die wir uns anschauen, wenn wir Logistik sagen. Und ich bin für die Hörer vielleicht ein ganz großer Fan von Boris Podcast. Deswegen habe ich so
nicht mein Podcast, BVL Digital. Okay, ich bin hier nur der Moderator.
Du bist ja einer der treibenden Erfolgsfaktoren in der Gleichung. ich habe so fast alle Episoden gehört und es gibt so einige, die haben da schon ganz valide Dinge gesagt. Also Frank Dreker hatte zum Beispiel in einer Episode gesagt, dass ihn so ein bisschen der Narrativ stört, dass die Logistik rückständig wäre.
Ja, ja.
Und da hat er natürlich auch absolut recht mit, wenn ich mir anschaue, was in den Themen Robotics, Drohnen, Kommissionierung, Warehouse oder so schon alles möglich ist. Das ist schon wirklich state of the art, würde ich behaupten.
Mhm.
Also wenn ich in den Bereich gehe, wo ich sehr autark unterwegs bin, wo ich nicht zu viele unterschiedliche Stakeholder habe, dann glaube ich, brauchst du die Logistik absolut nicht verstecken.
Mhm.
Wenn ich mir aber anschaue, was so im Bereich Transport und Shipping los ist, da sind wir natürlich noch sehr, sehr häufig im Bereich Excel und Papier unterwegs.
Mhm.
Jetzt ist die letzten 4, 5, 6 Jahre sehr viel Venture Capital reingekommen, was der Branche meiner Meinung nach extrem gut tut,
mhm.
weil du dann auf einmal einen Druck und einen unbefangenen Blick von außen hast, der Branche sehr lange gefehlt hat. Also wir haben mhm. natürlich leuchtende Beispiele wie Flexport oder in Deutschland mit Forto, Unternehmen, die jetzt reinkommen. UK bringt Zen Cargo mit. Mhm. Es gibt schon sehr...
Sender ist ein gutes Beispiel.
Genau, stimmt. Sehr, 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 sehr vielversprechende und tolle Ansätze, die jetzt von draußen reinkommen. Und ich glaube, das hilft der Branche als Ganzes ungemein. Was man natürlich nie vergessen darf, meiner Meinung nach, sind die Vorreiter, was Digital im Transport angeht, nach wie vor Kühne Nagel und Maersk.
Mhm.
Also die in Anführungsstrichen alten Player, die es verstanden haben, mit der Zeit zu gehen.
Mhm.
Also wenn du zusammengefasst hören möchtest, wo wir heute stehen, ich glaube, jeder hat so ein bisschen verstanden, dass wir digitaler werden müssen, das ja, aber das, was ich wirklich als Value Generating Digital Solution verstehe, nämlich das, was wir aus dem B2C-Umfeld kennen. Ich bestelle bei Amazon irgendwas und Amazon versteht, dass Outbound Logistics Teil der Customer Journey und der Customer Experience ist und Mehrwert generieren kann. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Also mhm. wir sind noch nicht da, dass große Unternehmen ihre Outbound Logistics als Value Driver ihren Kunden gegenüber verstehen.
Mhm. Lass uns mal ein paar konkrete Beispiele eingehen, wo du glaubst, dass wir noch viel, viel, viel zu weit zurückhängen.
Mhm.
So ganz, ganz klassisch, wo du so Pockets, also so Bereiche, wo du sagst, die sind sowas von analog noch und sowas von hinter der Kurve unterwegs.
Ja.
Lass mal ein paar raussuchen, ein paar interessante Beispiele.
Also die Lieblingsstory derjenigen, die so ein bisschen Bashing in dem Bereich betreiben, und das mache ich auch ab und zu selber, ist natürlich die Faxmaschine. Und das muss ich sagen, also das kenne ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt wirklich nur...
Das ist der Klassiker, wo soll ich sagen, die Logistik wird noch komplett mit Faxmaschinen.
Ja, also das würde ich schon stark anzweifeln. Vielleicht gibt es da die eine oder andere seltsame Ausnahme, aber das kenne ich so nicht. Das, was aber wirklich gang und gäbe ist, ist einfach Excel und E-Mail.
Mhm.
So, und wir sind zwar irgendwo schon, ich nenne es mal, im Bereich der Bildschirme unterwegs, also schon papierlos, aber das große Thema sind eben die fehlenden Standards. Also man kann sich das so vorstellen für vielleicht die Hörer, die jetzt nicht so firm mit unserer Industrie sind. Wenn ich als großes Unternehmen, was mehrere hunderttausend Transporte pro Jahr weltweit verantwortet, wenn ich da unterwegs bin, dann führe ich normalerweise Ausschreibungen durch für Transportpreise.
Mhm.
So, das nennen wir Freight Rates, was dabei rauskommt. Und diese Freight Rates sind beispielsweise unglaublich unstrukturiert. Es gibt diverseste interessante Beispiele, wo Excel-Tabellen mit Freitextfiltern gefüllt sind, wo wir teilweise PDF-Dateien bekommen und die verarbeiten müssen, wo wir einfach Freitext-E-Mails verarbeiten. Also es ist komplett, Standards sind komplett abstinent im Bereich der Freight Rates.
Mhm.
Das ist halt ein Beispiel.
Und das ist wahrscheinlich fatal, wenn du Nestle bist und du hast ja 400.000 Seefrachtcontainer und dann
Ja, also Nestlé kann sich ja gerne mal bei mir melden. Und,
ich weiß, dass die nicht mehr mit Fax unterwegs sind. Okay. Und auch nicht mit Excel.
Also. Das würde mich mal interessieren, wie die das machen, aber das Beispiel ist schon valides, ja. Also wie will ich denn nach hinten raus automatisieren, wenn ich schon eingangsseitig quasi keine Standards einhalte, dann wird es halt sehr schwer, später einen Benchmark zu fahren. Am liebsten würde ich ja automatisiert prüfen können, das, was mir jetzt mein Transportdienstleister abrechnet, passt das so? Ist es auch das, was ich damals mit dem vereinbart habe? Das kann ich aber nur schwer machen, wenn ich vorher mit dem eine Vereinbarung auf dem Bierdeckel getroffen habe.
Okay, das war jetzt, gilt das über alle Transportmodi hinweg oder gibt es Bereiche, wo es besonders eklatant ist?
Also die Luftfracht ist da der Seefracht deutlich voraus, meiner Meinung nach. Da gibt es viel, viel, viel besser gelebte Standards, Seefracht und Overland. Oder auch wenn ich mir so Tankcontainer anschaue, das ist schon wilder Westen.
Woran liegt das? Ich meine, das sind die großen Unterschiede?
Gute Frage. Also in der Luftfracht gibt es einfach einen Ratenstandard. An den sich alle halten. So, und warum es den in anderen Transportbereichen nicht gibt, ist eine interessante Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich kann höchstens Vermutungen anstellen. Wir haben halt sehr viele Legacy-Systeme bei den Carriern. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das Carrier A seine Raten intern anders verwaltet als Carrier B. Die Systeme sind über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und wahrscheinlich ist es fällt es derzeit den Carriern nicht so wirklich leicht, da gemeinsam voranzugehen und einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Also es gibt die Digital Container Shipping Association, die gerade das versucht anzugehen. Finde ich natürlich einen super Ansatz, wo die Carrier an einen Tisch geholt werden, um ein gemeinsames Alignment zu finden. Aber bisher gab es das so noch nicht.
Ja, weil das Problem ist ja jetzt schon nicht seit gestern bekannt, sondern seit einer längeren Zeit. Ja. Du hast die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich irgendwann mal so ein Standard etabliert?
Ich habe eine gewisse Grundskepsis, aber bleibe positiv.
Ja, und wenn sich das jetzt nicht lösen würde, das heißt, wenn es keine Standards gibt, gibt es eine Art und Weise, das Ganze anders zu lösen?
Ja, so wie es heute läuft. Und das ist natürlich, das darf man bei der ganzen Diskussion ja nicht vergessen. Es gibt ja auch gute Gründe dafür, warum die Digitalisierung oder auch die Entwicklung von Standards teilweise aktiv gebremst wird. Weil das, was den großen BCOs heute der Dorn im Auge ist, ist gleichzeitig die Daseinsberechtigung für ganz viele kleine Spediteure. Also es gibt sehr viele Player in diesem gesamten Ökosystem, die einfach von der Intransparenz leben. Und da habe ich natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse daran, diese Intransparenz möglichst lange beizubehalten, weil immer da, wo viel Müll entsteht, braucht es auch Leute, die den Müll aufräumen, und das schafft heute noch Arbeitsplätze.
Ja, interessante, provokative Sichtweise.
Ja. Also, ja. Es ist tatsächlich so, also wenn ich mir heute anschaue, was sind die drei großen Themen, die ein Spediteur heute an Mehrwert generiert, also A ist natürlich die Expertise, die ist nicht wegzudiskutieren. Die brauche ich auch heute noch, auch im 21. Jahrhundert, auch wenn viele Großkonzerne oder viele große BCOs schon viele Themenbereiche selber mit eigener Expertise auf deren eigener Payroll abdecken könnten, braucht es immer noch Nischenwissen der Spediteure. Das ist Punkt 1. So, aber die beiden nächsten Punkte, die haben dann meiner Meinung nach nichts mehr mit dem ureigenen Speditionsthema zu tun. Weil der zweite Punkt ist, Spediteure sind heute auch Banken, die sind sehr, sehr wertsteigernd für BCOs im Thema Cash Management unterwegs. Weil eben diverse kleine Rechnungen kleinerer Transportträger aggregiert werden und in Form einer Sammelgutschrift an den Kunden abgerechnet werden. Also spielen Spediteure auch Finanzdienstleister/Bank. Und der dritte Punkt ist, Spediteure sind meiner Meinung nach auch Outsourcing-Dienstleister. Weil was machen die? Die räumen die Datenqualität auf, die heute Digitalisierung auch teilweise verhindert. Oder zumindest hemmt. Also wenn du heute in eine große internationale Spedition schaust, da sind extrem viele clevere Menschen damit beschäftigt, Excel-Dateien hin und her zu jonglieren und Daten nachzubereinigen. Mhm. Und wenn der ganze Bereich wegfällt, ist natürlich der Mehrwert, den ein Spediteur bringt, auch schon mal erstmal geringer.
Ja. Habt ihr als Starter dann eine Lösung gefunden, wie man solchen Unternehmen, die mit dieser wirklich heftigen Datenqualität zu kämpfen haben?
Also wir kochen genauso wie alle anderen natürlich auch nur mit Wasser. Also es ist jetzt das bietet sich natürlich an, bei dem Thema jetzt mit irgendwelchen Buzzwords wie AI oder Machine Learning oder so um sich zu schmeißen, aber das ist meiner Meinung nach nicht so sonderlich zielführend. Was wir machen ist, wir haben unterschiedliche Data Transformation Tools im Einsatz, die Datenformate unterschiedlichster Couleur verarbeiten und manipulieren können und für uns in die richtige Struktur bringen können. Mhm. Das mag sich jetzt relativ langweilig anhören, ist es im Handling auch, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist aber meiner Meinung nach heute leider noch der einzige Weg. Also es gibt meiner Meinung nach keinen anderen Weg derzeit, als die Ellenbogen, die Ärmel hochzukrempeln, so die Ellbogen, nicht die Ärmel hochzukrempeln und und sich die Finger schmutzig zu machen. Ja.
Gib mal so ein anfassbares Beispiel. Lass mal einen Containertransport zum Beispiel nehmen. Ja. Vielleicht die Milestones, die von den Carriern also, reported werden.
Wenn wir einen Containertransport nehmen, keine Ahnung, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du bist in Bremerhaven geboren. Ja. Und wenn du jetzt aus Bremerhaven an mich und ich sitze in Shanghai Schuhe verkaufen möchtest und wir die alle in einen Container packen, dann möchtest du erstmal von deinem Spediteur oder Carrier, je nachdem von wem du deine Preise beziehst, einen Preis für den Transport von Bremerhaven nach Shanghai haben. So, dieser Preis wird als Quotation üblicherweise in einem Excel-Sheet oder als PDF oder als Word-Datei oder E-Mail transferiert. Je nachdem, ob du jetzt Spot einkaufst oder einen großen Tender fährst, ist das nochmal unterschiedlich, aber grundsätzlich fehlt es da schon mal an Struktur. Das ist der erste Moment, wo der Spediteur typischerweise Daten manipuliert. Also er bringt sie aus dem Maersk-Format in ein Boris-Format. Mhm. So, dann geht's weiter, dann platzierst du eine Buchung bei deinen Dienstleistern und erwartest gegen diese Buchung erstmal Buchungsbestätigung. Die kommen dann meistens zu spät oder auch in seltsamen Formaten. Heute läuft das meistens über eine EDI-Schnittstelle, wo drin stehen sollte, wo kriege ich denn beispielsweise meinen Leercontainer her? Also ich muss ein Leerabnahmedepot angeben, ich muss ein Closing angeben. So, und diese Felder fehlen in vielen Fällen schon mal oder stehen in irgendwelchen Freitextfeldern in der elektronischen Nachricht. Mhm. Das ist dann der nächste Punkt, wo irgendwer aufräumen muss. Und entlang des eigentlichen Transportes erwartest du dann auch Meilenstein-Feedback. Also zum Beispiel, der Container wurde jetzt im Leerdepot abgenommen oder der Container wurde in Bremerhaven dann angeliefert, also Gate in Port of Loading. Schiff ist abgefahren. Wenn es ein Transshipment gibt, dann würdest du auch gerne darüber informiert werden. Und wenn der Container in Shanghai angekommen ist und den Hafen verlässt, möchtest du auch jeweils zwei Meilensteine zurückgemeldet bekommen. Und die Quote dieser Rückmeldung liegt derzeit so über die Industrie hinweg bei unter 40%. Mhm. Also auch entlang der eigentlichen Transportkette hast du einen extremen Bedarf an Nacharbeit und Datenpflege. Mhm. Und am Ende gibt es noch eine Rechnung, die ist auch nur in jedem zweiten Fall korrekt. Also wir haben eine Fehlerquote bei Invoices von ungefähr 50%. Auch da muss nachgearbeitet werden. Das heißt, du hast entlang des kompletten Transportes, ob es jetzt die Exekutive ist oder der administrative Teil vorher, überall den Bedarf nach Aufräumarbeiten, was Daten und Informationen angeht.
Mhm. Ein gutes Beispiel. Gibt es noch andere Beispiele, die dir einfallen, wo ähnlich eklatant ist?
Durch die Corona-Krise ist jetzt gerade im Seefrachtbereich, glaube ich, ein historisches Maß an Blank Sailings in 2020 eingetreten. Für die Hörer, die nicht wissen, was ein Blank Sailing ist, ganz kurz. Es gibt Fälle, in denen der Seefrachtcarrier, also die Reederei, sagt, ich setze jetzt mal eine Abfahrt in einer bestimmten Woche aus. Ich nehme ein Schiff aus dem Dienst, um A, natürlich Betriebskosten zu sparen und B, auch die Kapazität künstlich zu verknappen und die Frachtpreise zu sichern. So, wenn das passiert, und das passiert in 2020 historisch oft, oder es werden auch ganze Dienste eingestellt, dann lautet das normalerweise in der Carrier-Sprache Service XY skips a sailing in week whatever. Mhm. So, das interessiert aber den Kunden nicht. Den Kunden interessiert nur, welche meiner Purchase Orders sind betroffen. Und wann ist meine Ware da? Und genau die Brücke versuchen wir zu schlagen. Das heißt, wir übersetzen quasi, wenn Service ABC ausfällt, welche Purchase Orders des Kunden sind dann betroffen. Das hört sich super einfach an, ist aber gar nicht so trivial, weil die Service-Namen, also A, muss ich ja erstmal wissen, welche Services bietet ein Carrier an. Da muss ich B wissen, welche Häfen läuft er auf diesem Service an. Das nennt man dann Port Rotation. Und dann stellt sich noch C die Herausforderung, dass alle diese Service-Namen und Ports komplett unstandardisiert kommuniziert werden.
Thema Standards wieder.
Ja, ja, genau. Also,
ja. Diese UN-Location-Codes meinst du, oder was?
Das ist ein Thema in der Gleichung. Also wenn ich mir jetzt Ningbo anschaue, das heißt bei Carrier A heißt das UN-Low-Code CNNGB, beim nächsten heißt es CNNBG und beim nächsten heißt es CNNBO.
Also verschiedene Art und Weisen, denselben Hafen zu beschreiben.
Obwohl man meinen könnte, es gibt ja schon UN-Low-Codes, werden die dann auch gerne nochmal ein bisschen gedreht. Ein besseres Beispiel ist wahrscheinlich Shanghai. Jeder, der irgendwo in der Industrie schon mal eine Buchung getätigt hat oder so, weiß, dass Shanghai als CNSHA bekannt ist. So, wenn ich mir jetzt aber die echte UN-Low-Code-Liste anschaue, dann fällt auf, dass es eigentlich der Airport ist und der eigentliche Hafen CNSHG heißt. Also es gibt, selbst wenn es Standards gibt, dann werden die noch gedehnt und gebeugt. So, und das andere Thema in dieser Service-Rotation-Thematik ist eben, wenn jetzt, sagen wir, Hapag-Lloyd seinen Dienst FE2 nennt, dann ist das die Abkürzung für Far East Europe, glaube ich. Und der eine Beteiligte in unserem Transport nennt das dann auch Far East Europe und der andere nennt es FE2. Also müssen wir, es gibt ja bei Eigennamen grundsätzlich erstmal wenig Möglichkeiten zu standardisieren. Also das ist dann die zweite erschwerende Komponente. Und das dann zusammenzubringen ist.
Ja, dann gibt es auch mal ein paar Beispiele, wie ihr ganz konkret an solche Problemfälle rangeht und wo ihr da konkret Mehrwert leisten könnt für Unternehmen, die zu euch kommen.
Also wir haben erstmal pro Carrier tatsächlich sämtliche Service Rotations aufgelistet. Also wenn du mir jetzt sagst, was hat beispielsweise eine CMA für Services am Start, dann können wir dir die auf Knopfdruck geben. Dann gehen wir einen Schritt weiter und wissen auch, welche Häfen bedient denn CMA auf diesem Service String und auch in welcher Reihenfolge und mit welchen Lead Times. Und wenn wir dann Buchungsreports rein.
Ganz kurz einhaken, wenn du Lead Times sagst, historische Lead Times oder wie?
Versprochene vom Carrier.
Versprochene.
Lead Times. Okay. Verstanden, alles klar. Versprochene mit einem Lächeln, weil was versprochen wird und was dann am Ende Realität ist, das ist nicht immer...
Okay, also ich frage deshalb, weil es gibt Tools, die irgendwie versuchen, über eine AI-Funktion zum Beispiel zu ermitteln, was genau, die wirklichen...
Wir auch, aber das ist dann der also ein weiterer Schritt. Also erstmal nehmen wir das, was der Carrier verspricht und am Ende sagen wir dann so, das nennen wir dann Predictive ETA. Ja. Da gibt es auch mehrere Firmen, die sowas anbieten. Das ist dann tatsächlich, wie du schon sagst, auf historischen Daten basierend eine Einschätzung, wann das Schiff wirklich eintrifft. Aber erstmal gehen wir hin und sagen, wir haben eine Service Rotations, wir haben eine Service Rotation, da steht die Hafenabfolge drin mit den vom Carrier versprochenen Lead Times. Und das ist erstmal unsere Stammdatenbasis. Und wenn wir dann Buchungsreports vom Kunden reinbekommen, der zum Beispiel sagt, ich habe hier drei Spediteure eingesetzt, Kühn und Nagel, Schenker und DHL, und das haben die für mich in dieser Woche gebucht. Dann kriegen wir typischerweise eine Excel-Tabelle, wo drin steht Bremerhaven, Shanghai mit Maersk, 33 Tage Transit Time. Dann können wir anhand unserer Datenbasis automatisiert zuweisen, auf welchem Service wurde das denn jetzt gebucht. Und das ist eben die Hochzeit quasi zwischen Transport Order oder Shipment und Stammdatensatz auf unserer Seite, sodass wir dann übersetzen können und sagen, wenn Hapag-Lloyd jetzt sagt, auf dem FE2 wird jetzt eine Abfahrt ausgesetzt, dann wissen wir sofort, aha, welche Purchase Orders sind denn vom Kunden betroffen.
Das heißt, wir können so ein Exception Management machen, ne? Okay. Genau. Okay. Ja.
Was wir noch damit machen können, ist, und das ist wahrscheinlich überraschend für diejenigen, die jetzt nicht täglich in der Industrie unterwegs sind, oftmals wissen unsere Kunden gar nicht genau, wo denn deren Buchungen platziert werden. Also die gehen am Jahresanfang hin und fahren eine große Ausschreibung, laden sämtliche Dienstleister entlang der Transportkette ein, Preise abzugeben. Dann gibt es ein Tenderergebnis, nennen wir das. Also dann gibt es eine große Vereinbarung über Preise. Und in diesem Tenderergebnis ist normalerweise auch eine Allocation, quasi ein Verhältnis angegeben. Ich gebe jetzt, jetzt haben wir so oft Hapag-Lloyd als Beispiel benutzt, ich gebe jetzt Maersk 70% meines Volumens auf einer bestimmten Trade-Lane und MSC 30%. So, das hat irgendwo mal eine strategische Einkaufsabteilung entschieden, Was dann aber im Laufe des Jahres tatsächlich gebucht wird, das ist manchmal was ganz anderes. Und das kontrollieren wir auch mit diesem Allocation Management. Damit wir dem Kunden sagen können, pass mal auf, du hast damals gesagt, 70% Maersk, 30% MSC. Deine Transport Manager buchen aber 50-50 oder vielleicht noch irgendwie so ein paar Ausnahmen, weiß ich nicht, bei Evergreen. Sprich mal mit denen.
Ja. Ja, wenn du, Jonas, wenn du das so beschreibst, ich meine, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, ich habe ein bisschen Historie in diesem gesamten Feld, das heißt, ich kenne mich hier besonders gut aus. Wenn ich mir so anhöre, was du so berichtest, dann klingt das so sehr, sehr stark erinnernd an Lösungen, die schon seit vielen Jahren im Markt sind. Gucke ich mir Infonexus an, ehemals GT Nexus, gucke ich mir Ito Open an, gucke ich mir Axit an und so weiter und so fort.
Ja. Also
was ist anders? Was ist neu? Was ist innovativ? Was ist jetzt der neue Clou an der Sache?
Also grundsätzlich glaube ich, es wäre jetzt vermessen von uns zu sagen, dass wir die einzigen sind, die eine bestimmte Sache in einem bestimmten Feld könnten. Also es wird immer so viele Firmen geben, die sehr, sehr coole und sehr, sehr wertgenerierende Lösungen den Kunden anbieten, und das ist bei uns kein Unterschied. Also es wird auch, es gibt immer ein, zwei befreundete Marktbegleiter, die was sehr Ähnliches machen. Mhm. Wo wir uns dann schon versuchen zu unterscheiden, ist tatsächlich im Detail in der Datenqualität selber. Mhm. Also wir versuchen, und da haben wir tatsächlich schon die eine oder andere Erfahrung mit einigen der Marktbegleiter gemacht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Schedules anschaue, ne? Also wie viele Abfahrten habe ich eigentlich bei mir im System, und die brauche ich ja, um die Dinge abdecken zu können, die ich vorhin beschrieben habe, also ein Allocation Management, dann haben wir schon sehr schockierende Zahlen da. Also wir haben mal so einen kleinen Test gefahren bei uns, haben einen großen Tender eines Kunden durchs System geschossen mit ca. 50.000 Port Pairs komplett über die Welt verteilt. Und diese 50.000 Portpairs waren mit unter 60% Schedule-Abdeckung gecovert. Sorry für den Anglizismus.
Du hältst dich ganz gut.
Das ist natürlich schockierend. Und da ist natürlich die Möglichkeit für uns, dass wir da Mehrwert generieren, weil wir natürlich sagen können, hey, diese Probleme lösen wir für euch.
Du hast vorhin erwähnt, ihr seid aus dem Logistikdienstleister Lecharco raus entstanden, seid auch noch komplett durch die finanziert und irgendwie unter deren Fittiche sozusagen. Ist das für euch ein Vor- oder ein Nachteil oder ist es neutral? Wie schätzt ihr das ein?
Das ist sowohl als auch. Einerseits gibt uns das natürlich schon Kredibilität, also ganz klar, Lecharco gibt es seit 1879, hat jetzt 140-jähriges Jubiläum gefeiert, und du wirst schon anders empfangen beim Kunden, wenn du jetzt nicht nur deine eigene zweijährige Historie vorweisen kannst und vielleicht im Kapuzenpulli bei denen an die Tür klopfst. Ne? Also da ist schon eine andere Grundwertschätzung da. Mhm. Also das ist auf jeden Fall positiv. Dann natürlich wahnsinnige Unterstützung, was Expertise angeht, das ist auch klar. Mhm. Gleichzeitig ist es für uns auch immer wieder ein Risiko, weil wir positionieren uns als 4PL. Wir sagen, wir steuern Supply Chains unserer Kunden neutral.
Unabhängig vom Logistikdienstleister.
Genau, unabhängig vom Logistikdienstleister. Das heißt, wenn der Kunde jetzt sagt, mein Supply Chain Design fußt auf Kühn und Nagel, Schenker, Siva und DHL, dann ist das für uns überhaupt kein Problem. Dann arbeiten wir mit den Spediteuren zusammen. Mhm. Und wenn der Kunde sagt, ich bin happy mit Lecharco und BDP zum Beispiel, dann ist uns das genauso gleich wie das erste Beispiel. So, das müssen wir aber auch glaubhaft rüberbringen, und was natürlich immer wieder legitimerweise vom Kunden kritisch hinterfragt wird, ist, wie neutral seid ihr denn wirklich? Weil der Kunde möchte natürlich verhindern, dass wir Informationen, die wir als 4PL zwangsläufig erlangen, an unsere Mutterfirma Lecharco, die in 3PL-Funktionen unterwegs ist, weiterleiten, was natürlich nicht passieren darf. Mhm. Von daher ist es so ein bisschen, es gibt uns sicherlich ein Standing, was wir ohne diesen Background nicht hätten. Gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir uns authentisch abgrenzen.
Mhm. Und beschreib doch mal die bisherige Reise. So, sagst du, zwei Jahre am Start. Ihr seid jetzt wie viel? 50 Leute? Pi mal Daumen. Erzähl mal so ein bisschen ein paar Hektar nochmal ganz kurz.
Ja, also typisches Startup-Chaos, würde ich sagen. Also ich habe selber nie vorher etwas in dieser Größenordnung gegründet. Deswegen sind wir sehr ich sag mal, pragmatisch losgelaufen, haben gesagt, ja, wir wollen das machen. Also wir in dem Fall, das ist der Konstantin Konrad, heute Chief Digital Officer bei Leshako. Wir hatten in 2018 gemeinsam entschieden, dass wir so ein Corporate Venture gründen wollen. Mhm. Und haben uns dann überlegt, was brauchen wir denn? Wir brauchen erstmal eine ganze Reihe sehr, sehr smarter Techies in Anführungsstrichen, was überhaupt nicht despektierlich gemeint ist. Im Gegenteil, die Techies, die heute bei uns sind, wenn ich mit denen im Gespräch bin, dann fühle ich mich jedes Mal wie der dümmste Mensch im Raum. Also das sind schon
so echt, muss es sein,
ja, als so, CEO. Genau, genau. So, und davon brauchten wir eine ganze Menge. Und was wir also gemacht haben, ist, wir haben eine Stellenausschreibung geschaltet auf Hacker News. Das ist ein Portal von Y Combinator, dem größten Accelerator der Welt, aus dem übrigens auch Flexport entstanden ist. Mhm. Da kann man einmal im Monat so eine Stellenausschreibung schalten. Und da tummelt sich natürlich so die Creme de la Creme der Entwickler. Und das haben wir gemacht. Und ich glaube, auch wenn es vielleicht politisch inkorrekt ist, das jetzt zu erwähnen, aber ich hatte, als ich das formuliert habe, auch schon ein, zwei Bierchen getrunken. Deswegen wurde daraus eine sehr, sehr authentische, frei von der Leber weggeschriebene Stellenausschreibung. Und wir haben innerhalb einer Woche 120 Bewerbungen darauf erhalten, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet hatten. Aber die Tech-Landschaft ist unglaublich international. Das heißt, wir haben
auch. Das war eine internationale Ausschreibung, ja, nicht komplett, nur Hamburg, genau, oder nicht nur genau. Bremen oder wie.
Nee, das war schon über den kompletten Globus. Und ja, dann haben
mit
wir.
Mit der Absicht, dass die Leute dann aus dem Homeoffice arbeiten können oder hierher kommen? Oder wie?
Was ist das? Was war die Idee? Es war unglaublich wichtig, dass wir eine Kultur bauen können, die wir wirklich aktiv steuern können. Und meiner Meinung nach funktioniert das fast ausschließlich nur dann, wenn du in einem Raum sitzt. Das heißt, es war immer die Absicht, alle Leute hier nach Hamburg zu holen. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Also die ersten zwei Monate war ich sehr, sehr viel mit Behörden im Gespräch, habe Wohnungen für die Leute besorgt, wir haben Visum organisiert.
Wo kamen die alle her? Was gab es für Beispiele, wo die herkamen, die Leute, die letztlich eingestellt habt?
Äthiopien, USA, wow. Indien, Mazedonien, Bayern, also ganz weit weg. Ne?
Genau.
Also auch ganz seltsame Leute da aus Bayern. Ne?
Ja, genau.
Nein.
Haben die Visum bekommen?
Wahrscheinlich. Ja, das war echt schwierig. Die hat keiner verstanden.
Ja.
Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende und wilde Phase. Auch schlaflose Nächte gehabt, muss man echt sagen.
War das im Nachhinein der richtige Weg, das so zu machen? Gib doch einfache Wege, nur so.
Es ist definitiv nicht der effizienteste Weg. Ja. Lass mich so sagen, es war auf jeden Fall ein sehr lehrreicher Weg. Würde ich es heute nochmal so machen? Definitiv nicht genauso. Also es war schon sehr, sehr chaotisch. Also der beste Weg, glaube ich, um eine Tech-lastige Unternehmung großzuziehen, ist, du nimmst ein eingespieltes, fertiges Team, was sich kennt. Mhm. Wo du keine Kennenlernphase hast, das schlägt alle anderen Teams. Und das hatten wir natürlich nicht. Mhm. Also das ist definitiv was, wo wir sicherlich ein, zwei Monate Zeit in der Retrospektive, sagt man, glaube ich, verloren haben. Aber es war auch eine unglaublich spannende Erfahrung und es ist auch heute Teil unserer DNA, vor allem weil halt noch viele Leute aus dem Kernteam heute dabei sind und tragende cool. Funktionen spielen.
Sehr junges Team war ich auch, ne? Ich meine, du bist auch jung, wie alt bist du? Mitte?
Ja, ich bin gerade 28 geworden, also quasi noch grün hinter den Ohren.
Grün hinter den Ohren. Sehr jung, genau, ja. Okay.
Nee, also Altersdurchschnitt ist Mitte 30 bei uns ungefähr. Der wird nach oben gezogen, weil wir einige sehr, sehr erfahrene Leute glücklicherweise bei uns haben, die schon in ihrem Alter eine 5 vorne stehen haben. Ja. Grundsätzlich sind wir noch relativ jung.
Ja, musst du auch, ne? Wenn du Vertrieb zum Beispiel machen willst, ich kenne das aus der Erfahrung, also du kannst nicht nur mit 20-Jährigen da um die Ecke kommen, wenn es um Vertrieb geht, du musst dann auch ein bisschen graue Haare mitbringen.
Genau, und das ist auch derjenige, den ich da gerade bei uns im Kopf hat, der schwärmt immer von seinen eigenen weißen Haaren und manchmal musst du auch einfach die Krawatte tragen und den George Clooney losschicken, ist so.
Ja, und momentan Kunden so sind größtenteils aus Deutschland oder europaweit, international, wie sieht das aus?
Querbeet verteilt. Also dadurch, dass wir wirklich komplett digital unsere Services erbringen können, können wir komplett um den Globus verteilt Kunden bedienen. Wir haben in den Americas einige Kunden gerade live geschaltet, in der Dachregion natürlich, das ist schon so, da haben wir halt die besten Beziehungen derzeit noch. Wir haben jetzt auch keinen dedizierten Sales-Menschen in den Americas oder in der Asia-Region sitzen. Das heißt, wir steuern alles aus Deutschland heraus und dann ist es natürlich naheliegend, dass in der Dachregion schon das Gros der Kundschaft sitzt, aber wir haben auch in Asien und in Amerikas Kunden.
Mhm. Welche Branchen sind besonders attraktiv für euch? Beziehungsweise umgekehrt, welche Branchen sollten sich auf jeden Fall mal eure Lösung anschauen?
Ja, immer da, wo viel Excel ist, da glaube ich, können wir den größten Mehrwert bieten. Also was bei uns nicht so sonderlich glücklich wird, ist das gesamte FBA-Segment. Also wenn ich jetzt so meine 10 Container als Amazon Marketplace-Anbieter im Jahr um die Welt verschiffe, da gibt es einfach bessere Angebote als uns. Das muss man fairerweise sagen für uns. Für unsere
da könnte ich zu Flexport gehen, ne? Oder?
Zum Beispiel, ja. Genau. Also gibt es, wie gesagt, ist mit Forto, mit Flexport sind da sehr, sehr, sehr darf ich das so sagen, sexy Unternehmen unterwegs,
auf jeden Fall, ja.
die geile Lösungen am Start haben, da sind wir, da will man natürlich nicht Nein sagen, aber das wäre eigentlich Quatsch, den Leuten zu verkaufen, dass wir da einen großen Mehrwert stiften können. Bei uns wird es eigentlich interessant, so ab 3.000, 4.000, 5.000 Shipments im Jahr. Mhm. Um die Welt. Weil dann hast du, dann bist du irgendwo in einem Segment unterwegs, wo du auch intern Effizienzsteigerungen erwirken kannst. Also in dem Moment, wo ein Kunde sein eigenes Transport-Management-Team hat, da sagen wir, hey, da können wir loslegen. Und wenn du dir jetzt irgendwelche Verticals anschauen willst, da differenzieren wir eigentlich nicht so sehr. Also Automotive ist für mich immer noch eine Sondersparte, weil die Automotive-Schiene schon sehr, sehr, sehr gut durchstrukturiert ist. Pharma ist nochmal ein Bereich, der natürlich stark reguliert ist, wo es sehr viele Eigenheiten und Sonderheiten gibt. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Aber auch beide Bereiche trotzdem für uns interessant. Also der Klassiker bei uns hat die Großchemie ist schon die Sparte, die meisten Kunden stellt. Was für uns sehr, sehr interessant wäre, mal zu erforschen, ist FMCG, Retail.
Wenn du dir die nächsten 3 bis 5 Jahre anschaust, was ist so geplant? Was ist dein großes Ziel?
Also wir wollen auf jeden Fall produktseitig tiefer in, ja, also wir wollen quasi, wenn man das jetzt in Consulting-Sprech sagen würde, wir wollen vertikal integrieren. Mhm. Also ja. Wir bauen da an richtig, richtig coolen Sachen, zum Beispiel so eine 3D-Stauplanung, dass du quasi deine Luftfrachtpalette, deinen Truck oder deinen Container virtuell durchplanen kannst. Man kann heute schon bei uns Packing-Lists generieren, aber wir wollen gerne noch quasi 3D-Tetris an den Start bringen, sodass du so ein bisschen deine Stauplanung in Kombination mit einem schlagkräftigen Order-Management teilautomatisieren kannst. Das ist eine Geschichte, die wir machen wollen. Dann würden wir auch gerne, wir haben heute schon ein Tender-Management-Feature bei uns auf der Plattform, das würden wir gerne anreichern durch eine Benchmark-Funktion. Da gibt es ja, wenn ich ein bisschen Werbung für Xeneta machen darf, gibt es ja schon coole Anbieter. Ich weiß nicht, ob Patrick Berglund Deutsch spricht und zuhört, aber wenn ja, dann also den muss ich auf jeden Fall nochmal anrufen. Da würden wir gerne integrieren, dass wir so ein bisschen im Tendering eine Benchmark-Funktion mit anbieten können. Und was noch super interessant für uns ist, ist das ganze Thema Slot-Booking im Vor- und Nachlaufbereich. Also wenn ich so unsere Kunden, die haben teilweise 50 Containergestellungen oder 50 Containerbeladungen am Tag. Da wollen wir gerne eine Plattform bieten, damit sich die Trucker selbstständig ihren Timeslot aussuchen können. Gibt es alles schon am Markt? Mhm. Also was wir machen ist, wir sind sehr faul und wir nehmen uns einfach schon gute existierende Lösungen und versuchen die bei uns auf der Plattform zu integrieren.
Ja, Truck war da eben ein ganz gutes Stichwort. Wir haben heute viel gesprochen über Ocean Freight und ein bisschen über Luftfracht. Ja. Wie sieht's aus im Bereich Trucking? Schon Thema? Gar kein Thema? Ein bisschen Thema?
Machen wir auch. Das Spannendste in dem Bereich, was wir machen, sind Cross-Border-Transporte Mexiko-USA. Mhm. Machen wir auch. Wir kommen natürlich, also unsere Historie ist halt schon See- und Luftfracht getrieben. Deswegen sind wir nicht die hundertprozentigen oder nicht die rein rassigen Experten im puren Trucking. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwo Automotive-Geschäft zwischen Spanien und Deutschland habe, was ja gerne per Truck gefahren wird, da arbeiten wir dran, dass wir da auch so ein bisschen reinkommen. Wir haben da einige Kunden, die auch in die Richtung was mit uns machen. Sehe ich aber die Vorteile nicht so gravierend, die wir da bieten können, wie auf auf anderen Segmenten derzeit. Und es ist auch immer sehr stark davon abhängig, wie fit der eingesetzte Dienstleister ist. Wenn ich jetzt irgendwo meine Truck-Dienstleister ausgewählt habe, habe da meine 10 Truck-Dienstleister und ich will versuchen, die Werte oder Mehrwerte, die wir woanders generieren, auf Trucking zu projizieren, dann bin ich erstens schon mal darauf angewiesen, dass mir der Truck-Dienstleister GPS-Daten sendet, damit ich eine Live-Nachverfolgung darstellen kann. Mhm. Stirbt schon mal die Idee, wenn der Trucker keine GPS-Daten sendet. Mhm. Da hast du eben nicht so diese Zentralisierung, was Informationen angeht, wie ich es im Luft- oder Seefrachtbereich habe.
Mhm. Jonas, wir haben zu Anfang gesagt, was so Hemmnisse sind. Ne? Hast du darüber gesprochen, du hattest über Standards gesprochen, Datenqualität. Was sind weitere große Hemmnisse, die du immer wieder siehst in Unternehmen, die Digitalisierung hemmen bzw. nicht vorantreiben?
Ja, also ich glaube, Es gibt in ganz vielen Unternehmen noch, oder also wenn ich mir unterschiedliche Unternehmen anschaue, dann kriege ich immer unterschiedliche Verständnisse darüber, was Digitalisierung in der Supply Chain eigentlich bringen soll. Mhm. Also das, was immer wieder vorgeschlagen wird, ist natürlich, ich will so eine bunte Karte haben mit ganz vielen blinkenden Punkten, wo alle meine Container angezeigt werden oder meine Flugzeuge und meine Purchase Orders. Aber das bringt ja meiner Meinung nach nur bedingt Mehrwert. Also ich will doch eigentlich irgendwo in Richtung Touchless Order marschieren. Ich will eigentlich, dass ich Outbound Logistik als Werttreiber einsetzen kann, weil ich meine Customer Experience verbessere. So, und da gibt es halt abweichende Verständnisse, was denn Digitalisierung überhaupt bringen soll. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wer treibt das denn dann? Und da ist das, was ich heute sehr oft miterlebe, ist, es gibt einige Unternehmen, die haben eine digitale Schiene. Das ist dann meist so eine, in so einer Matrix-Funktion oder als Stabsstelle, auf jeden Fall eine cross-funktionale Digitization-Entity, die sich alle Bereiche innerhalb des Unternehmens anschaut und überlegt, wo können wir hier digitalen Mehrwert stiften. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr schönes Setup, weil du dann meistens mit Leuten sprichst, die wirklich so einen Digital Drive haben. Mhm. Was aber auch sehr häufig vorkommt, ist, dass innerhalb des Unternehmens gesagt wird, so, wir wollen jetzt strategisch gesehen uns digitalisieren, alle Bereiche. Und dann schaut man sich an, wer ist denn mit Transport am vertrautesten? Und dann schaut man, okay, das ist unser Procurement. Die machen ja die Tender, die haben den Draht zu den Dienstleistern, dann lassen wir doch unser Procurement die Digitalisierung vorantreiben. Und jetzt kenne ich wahnsinnig viele super charmante, charismatische, smarte und clevere Einkäufer, die ich alle unglaublich gern habe, die aber auch meistens eine Bonusvereinbarung in ihrem Vertrag haben, die auf Kosteneinsparung fußt. Und da beißt sich natürlich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil so ein Digitalisierungsprojekt natürlich auch irgendwo erstmal initiale Kosten verursacht und ein Investment fordert in den allermeisten Fällen. Und was ich so die letzten Jahre über gesehen habe, ist, da wird irgendwo strategisch vom Unternehmen vorgegeben, wir wollen unsere Supply Chain ein bisschen digitaler machen. Das geben wir mal ans Procurement. Das Procurement sagt, alles klar, Dankeschön, jetzt habe ich Aufgabe Nummer 124 auf meinem Tisch und gleichzeitig soll ich Kosten einsparen. Was machen wir also? Wir geben die Verantwortung weiter an unseren Spediteur, der sowieso schon Leute rumlaufen hat, die alle eine 80-Stunden-Woche haben und quasi unter der Last schon richtig ächzt. Und so kommen dann natürlich oft irgendwo halbgare Lösungen raus. Ne? Mhm. Wenn ich kein wirkliches Commitment abgebe als BCO, was A, Zielsetzungen für Digitalisierung angeht und B, was auch Ownership angeht, dann kommen halt oft so ja, zwischen Tür und Angel zusammen geschusterte Lösungen raus und dann entstehen eben diese Ergebnisse, dass der Dienstleister ganz stolz sagt, wir haben eure bunte, blinkende Karte zusammengebaut und der Kunde aber sagt, ja, beeindruckt mich jetzt irgendwie nicht so wirklich.
So what, ja.
Genau, genau. Mhm. So, also es fehlt da meiner Meinung nach so ein bisschen am ganzheitlichen Ansatz und am ganz, ganz eindeutigen Commitment, dass man sich seine 2, 3 Partner in der Logistik sucht und mit denen auch digital nach vorne geht.
Sehr gut. Jonas, schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Hat mir
sehr gefallen. Vielleicht schauen wir in ein paar Jahren nochmal gemeinsam, wo ihr steht, wie weit ihr gekommen seid. Das sind große Ziele, tolles Team. Ja. Ich wünsche euch viel, viel Glück für die Zukunft.
Dankeschön, ganz vielen Dank.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Jonas Krummlan von Logward. Ihr habt gehört, wie wichtig eine gute Datenqualität ist und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr euch nochmal Lobster, den Partner unserer heutigen Sendung, anschaut. Denn einer der Erfolgsfaktoren für gute Datenqualität sind saubere IT-Schnittstellen. Und auf dem Gebiet ist Lobster absoluter Experte. Am besten, ihr geht mal auf www.lobster-world.com und macht euch dort schlau. Oder ihr nutzt den Gutscheincode PODCAST und meldet euch kostenfrei für eins der beiden BVL-Digital-Webinare im September zu diesem Thema an. Das erste Webinar mit dem Titel Smarte Datenintegration, wie Sie Ihre Daten nutzbar machen, wird am 10. September 2020 gesendet. Und das zweite Webinar mit dem Titel Moderne Prozesse, wie Sie Prozess- und IT-Inseln zusammenbringen, findet am 24. September 2020 statt. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.